Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Montag, den 29. Januar. Heute steht unsere Sendung ganz im Zeichen der vierten Gewalt.
Ich bin Journalist. Mehr wie gerne mit Leuten lernen. Ja, so. Ich finde es nach wie vor insofern ein genialer Beruf. Ich muss es nicht wissen, um was es geht. Ich darf es fragen. Also es ist der einzige Beruf, wo man bekennender Nichtwisser darf sein. Das Einzige, was man machen muss, man muss lernen, fragen.
Das sagt Bundjournalist Marc Lettau im Film «Die vierte Gewalt». Der neue Dokumentarfilm von Dieter Fahrer reflektiert den Zustand der Schweizer Medienlandschaft. Wir haben den Berner Regisseur getroffen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Nachrichten und die hat Michael Spahr für uns auf Lager.
Ja, die Stadt Bern will die Einführung einer Citycard prüfen. Das heißt, auch Menschen ohne gültigen Aufenthaltspapiere sollen eine Art Ausweis erhalten, der ihnen die Möglichkeit gibt, aktiv am gesellschaftlichen Leben der Stadt zu partizipieren. Mehr dazu gibt's dann morgen im Rabe-Info. Mehr zu den Integrationsplänen der Stadt Bern, die heute vorgestellt wurden. Am Wochenende haben die letzten großen Schweizer Parteien ihre Parolen zur Abstimmung vom 4. März beschlossen. Überraschungen gab es an den jeweiligen Delegiertenversammlungen keine. Sowohl die CVP als auch die Grünliberalen sagen Nein zu No-Bilag. Nur die SVP als einzige größere Schweizer Partei sagt Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Am Samstag demonstrierten rund 2000 Menschen im Tessin gegen die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Morgen findet eine grosse Kundgebung gegen No-Bilag in Bern statt. Erneut droht den deutschen Autokonzernen Ungemach. Nach dem Skandal um manipulierte Abgastests folgt nun ein neuer. VW, BMW und Daimler sollen an Menschen Abgastests unternommen haben. Um zu beweisen, dass Dieselabgase gar nicht so schädlich seien wie angenommen, hat eine Autolobbyorganisation in den USA ein bizarres Experiment unternommen. Zuerst wurden Affen 4 Stunden lang in ein Labor mit Dieselgasen von einem manipulierten VW-Käfer gesperrt. Jetzt hat die Stuttgarter Zeitung auch Experimente an Menschen aufgedeckt. Vor rund 2 Jahren flog ein Skandal auf, dass VW bewusst eine Software bei Abgastests manipulierte, um bessere Abgaswerte zu erhalten. In den USA musste der Autokonzern mehrere Milliarden Dollar Schadenersatz zahlen. In Europa kam er dabei bisher mit einem blauen Auge davon. Allerdings drohen jetzt neue Prozesse. So hat zum Beispiel soeben die Stiftung für Konsumentenschutz Schweiz eine Sammelklage von 6'000 von VW-Geprellten eingereicht. Die sogenannte MeToo-Debatte habe nun auch die skandinavischen Länder Norwegen und Schweden erreicht, das berichtet die NZZ. Obwohl die beiden Länder als äußerst vorbildlich gelten, was die Gleichstellung von Frau und Mann betrifft, soll es auch dort auf höchster Ebene zu sexuellen Belästigungen von Frauen gekommen sein. Die Veröffentlichung von sexuellen Übergriffen hat in mehreren Fällen zu Rücktritten geführt. Der aufsehenerregendste Fall betrifft einen sozialdemokratischen Politiker, der mehrfach Ministerposten in norwegischen Regierungen innehatte. Und nun noch dies. Für diese Musik erhält die Berner Violinistin Patricia Kopaczynskaja den renommierten Musikpreis Grammy. Die gebürtige Moldawierin hat zusammen mit dem St. Paul Chamber Orchestra das Schubert-Stück Death and the Maiden eingespielt. Dafür wurde das Ensemble nun mit dem Preis für beste Kammermusik-Performance ausgezeichnet. Patricia Kopaczynskaja hat ihre Ausbildung unter anderem am Konservatorium in Bern gemacht. Sie ist im Moment Leiterin des international renommierten Kammerorchesters Camerata Bern. Noch zum Wetter. Morgen Dienstag und übermorgen Mittwoch ist weiterhin mit frühlingshaften 9 Grad zu rechnen bei sonnigem Wetter. In der zweiten Wochenhälfte wird es dann etwas kühler und nasser. Auf den Sportwochebeginn hin kann sogar mit Schnee bis in die Niederungen von Bern gerechnet werden.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ein paar Tage vor der Premiere seines Filmes an den Solothurner Filmtagen herrscht bei Dieter Fahrer reges Treiben. Seit 5 Uhr morgens ist er im Büro und beantwortet Anfragen von allen Seiten. Der Rummel um seinen neuen Film ist gross. Die vierte Gewalt heisst das neue Werk des Berner Regisseurs. Die vierte Gewalt zu sein, ist die Aufgabe der Medien und bedeutet, das Tun und Treiben staatlicher Institutionen, der Regierungen, des Parlamentes, der Justiz, aber auch der Wirtschaft stets kritisch zu hinterfragen. Können die Medien diese Funktion überhaupt noch übernehmen in einer Zeit, in der wir fast tagtäglich von Entlassungen hören? In einer Zeit, in der eine Gruppe von rechten Libertären die öffentlich finanzierten Medien mit einer Initiative zerstören wollen. In einer Zeit, in der viele Menschen den Unterschied zwischen Fakten und Fake News kaum noch erkennen können. Es sind Fragen wie diese, welche Dieter Fahrer in seinem Film «Die vierte Gewalt» ergründen will. Entsprechend hat der Filmemacher die Berner Traditionszeitung «Der Bund» besucht, das Online-Portal «Watson», die Redaktion der SRF-Radiosendung «Echo der Zeit» und die Gründer des jüngsten Schweizer Online-Magazines «Republik». Gut einen Monat vor der Abstimmung über die No-Billag-Initiative kommt «Die vierte Gewalt» ins Kino. Michael Spahr wollte von Dieter Fahrer wissen, wurde dieser Scoop von langer Hand geplant?
Nein, das war es nicht. Also der Anfang war wirklich, wie der Film auch beginnt, in der leeren Wohnung, wo ich aufgewachsen bin und wo meine Eltern 50 Jahre lang gelebt haben. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich eine Jugend ohne Medien hatte. Also Radio lief selten, manchmal ein Hörspiel. Fernseher wollten die Eltern nicht. Nur der Bund, diese Tageszeitung, die war immer auf dem Tisch. Für uns Kinder hat der Bund nicht sonderlich interessiert. Also wir haben Feuer gemacht und nasse Wanderschuhe ausgestopft. Meine Jugend, obschon ich in Bern am Stadtrand aufgewachsen bin, die war eigentlich stark geprägt vom Draußensein. Und so, bla. Eigentlich gab es dann einen zündenden Moment für mich bei einem Nachbarn, der ein Fotolabor hatte, und da durfte ich einmal reinschauen. Und da habe ich gesehen, wie Fotografie entsteht, also wie Bilder im Entwicklungsbad aus dem Nichts auftauchen. Und das war ja pure Magie. Also ich komme eigentlich von der Magie her zu den Medien.
Magisch beginnt der Film auch. Man ist im Druckzentrum, wo dieser Bund immer noch auf Papier gedruckt wird, im Online-Zeitalter. Gleichzeitig geht es gerade bei dieser Geschichte um den Bund die ganze Zeit darum, dass es immer schwieriger wird, für guten Journalismus zu überleben. Der Bund kämpft. Symbolisch im Film ist dann auch eine Szene, wo ein Büro geräumt wird und am Schluss steht es leer. Reden wir mal über diesen Bund. Warum haben Sie den Bund als eine der zu porträtierenden Medien ausgewählt?
Das kommt eben wirklich aus dieser Familiengeschichte heraus. Der Bund lag eben immer auf dem Tisch, und später, so im Gymnasium, wurde ich langsam selber politisiert, habe mich interessiert für Medien, auch schon früh für ihre Wirkungsweisen, war auch schon sehr früh skeptisch gegenüber den Medien und eben auch gleichzeitig fasziniert. Der Bund hat mich dann selber begleitet durch die Jahre, auch in den Studienjahren in München hatte ich ihn immer abonniert. Da kam er per Post nach München, immer ein bisschen verspätet damals noch. Da gab es noch kein Online. Und er ist für mich noch heute eine wichtige Quelle von Information, aber natürlich längst nicht mehr die einzige. Wir haben Zugang zu so wahnsinnig viel Information und dabei sehr viel gute Information, aber auch viel Schrott. Und wir sind extrem gefordert, eigentlich das zu filtern. Und zum Teil eben auch überfordert, nicht nur gefordert. Das ist, glaube ich, heute wahnsinnig wichtig, irgendwie eine Medienkompetenz zu entwickeln. Das muss vermehrt sicher an den Schulen gemacht werden. Aber auch jeder von uns, ganz persönlich und privat, ist eigentlich gefordert, sich immer wieder zu fragen, von wem höre ich da was? Was für Quellen sind dahinter? Was für Absichten vielleicht auch? Die sind nicht immer nur gut. Das verlangt extrem viel Kompetenz.
Es wird viel gesagt, dass heute immer mehr Fake News da sind, dass schlechter Journalismus da ist. Und da hören wir jetzt ein interessantes Zitat von Patrick Feutz, dem Bund-Chefredaktor, dazu.
Ich habe das Gefühl, in dieser sehr schwierigen Situation von permanentem Kostendruck hat sich der Journalismus, ob das viele Leute anders sehen, ganz stark verbessert. Als ich im Bundeshaus gearbeitet habe, in den 90er Jahren, hat es gelangt, wenn man vor einer Bundesratspressekonferenz zurück ins Büro ist, einen Bericht hat geschrieben, der etwas besser formuliert war als der von der Agentur, vielleicht noch ein Telefon hat gemacht. Heute haben die Leute über Live-Ticker und Push-Meldung die wichtigsten Beschlüsse schon mitbekommen, bevor der Journalist zurück im Büro ist und sein Artikel hat. Also, er muss können sagen, was die Hintergründe sind. Das ist etwas, was Qualitätsmedien liefern können. Und ich hoffe natürlich sehr, dass dieser Wert auch wieder erkannt wird.
Patrick Feutz sagt, der Journalismus sei besser geworden in den letzten Jahren. Sie haben jetzt verschiedene Medien hautnah besucht, Dieter Fahrer, mit dem Film «Die vierte Gewalt». Was ist Ihr Eindruck? Stimmt das, was Patrick Feutz sagt?
Ja, das stimmt, das finde ich auch. Also es gibt sehr viel guten Journalismus. Die Journalisten sind, wie Patrick das auch sagt im Film, natürlich heute gefordert, weil alles immer schon online ist, wenn es passiert, über Push-Meldungen und Live-Ticker. Der Journalist muss heute Hintergründe aufarbeiten. Er muss auch sagen, wo ein politischer Entscheid hinführen könnte. Und gute Medien, Qualitätsmedien machen das auch. Das Problem ist nur, dass natürlich zum Beispiel auch der Bund immer mehr durchtränkt wird, auch von Schrott, ich kann es nur so sagen. Er wird durchtränkt auch von Werbetools, vor allem natürlich online, auch Native Advertising, es heißt ein bisschen anders bei Tamedia. Wobei, ehrlich gesagt, das gab es natürlich schon immer, dass in diese ganzen Seiten über neue Autos oder Kreuzfahrten, die waren ja schon immer gesponsert. Aber ich würde schon sagen, der Journalismus insgesamt, wenn man sich die richtigen Quellen sucht, ist schon besser geworden. Beim Bund habe ich einfach persönlich ein Problem, wenn ich online gehe. Im Print entdecke ich sehr viel, was ich gerne lese, wo auch eine Glaubwürdigkeit da ist, wo ich auch Haltung spüre. Gerade auch die Berner Regionalredaktion macht eine super Arbeit, finde ich. Man muss nicht immer einig sein, aber sie macht einen guten Job. Im Online-Bund sehe ich dann aber auch vor allem am Wochenende immer die ganze Sonntagszeitung eigentlich auf der Front. Und da wird mir manchmal schlecht. Also die Sonntagszeitung, ich hatte sie auch abonniert, weil man sie eine Weile gratis angeboten gekriegt hat zum Bund. Irgendwann hat es dann ein bisschen was gekostet, habe ich sie weiterbehalten und habe dann einfach immer wieder gesehen, wie da populistisch getitelt, wie da tendenziös berichtet wird, wie da Emotionen geschürt werden. Auch zum Beispiel im Moment in der ganzen No-Billag-Debatte hat die Sonntagszeitung ganz üble Dinge gemacht. Vielleicht kommen wir noch zum No-Billag-Thema.
Ja, über die No-Billag-Initiative wird tatsächlich später in dieser Sendung noch diskutiert. Und außerdem wird auch morgen Dienstag über diese Initiative diskutiert, und zwar um 18 Uhr auf dem Bundesplatz. Dort findet die Veranstaltung gegen das Lichterlöschen statt, die von Rabe live übertragen wird. Passend dazu hier der Simon & Garfunkel-Klassiker «Sound of Silence» in einer Version von Dubtribe.
darkness, my old friend.
Rabe-Info. Willkommen zum zweiten Teil unseres Talks mit Dieter Fahrer über dessen neuen Dokumentarfilm «Die vierte Gewalt». Im Zentrum dieses Films steht das Schweizer Medienschaffen. Dazu gehört das Online-Portal Watson, bei dem auch Katzenvideos als News gelten. Als Dieter Fahrer in den Redaktionsstuben von Watson drehte, traf er dort auf Journalistin Raffaella Roth. In diesem Filmausschnitt hören wir, was sie über ihren Beruf zu sagen hat.
Ich finde, das hat mir mal irgendeiner gesagt. Ich weiß nicht mehr, ob es mein Chefredakteur war oder sonst irgendeiner. Immer nach oben treten und nie nach unten treten. Und ich finde, wir können mega hart nach oben treten und wir dürfen und sollen nicht nach unten treten, aber auch nach unten zulassen. Weil irgendwie Politiker, Unternehmen, grosse Player, die haben alle ihre Stimme und die haben sogar Geld, das sie ausgeben können, damit ihre Stimme gehört wird in Form von Kampagnen oder Lobbying. Aber die ohne, die haben kein Geld und sie haben keine Stimme. Und das ist ein, ich finde, das ist etwas, was wir machen müssen.
Das war Raffaella Roth, sie war damals noch bei Watson, inzwischen arbeitet sie auch bei der Tamedia. Sie spricht vom anwaltschaftlichen Journalismus, dass der Journalist, die Journalistin auch eine gewisse Aufgabe hat und eben dann eigentlich die Oberen kontrolliert, sozusagen eben als vierte Gewalt, der Titel ihres Filmes. Denkt sie, dass Journalisten, Journalistinnen das heute noch wirklich tun, wenn sie jetzt so auf ihre Beobachtungen während dem Filmdreh zurückschauen?
Ich glaube, es gibt viele Journalistinnen und Journalisten, die dies tun, die sich auch bewusst sind, dass eine zentrale Aufgabe des Journalismus die Kritik der Macht ist. Dadurch ist es auch völlig klar, nochmal, um auf die Sonntagszeitung zurückzukommen, da war zum Beispiel mal die Headline, die SRF-Journalisten sind alle links. Basiert auf einer Studie der ZHW Winterthur, die vor einem Jahr gemacht wurde. Weiter unten konnte man das ein bisschen differenzierter dann lesen, aber wer liest schon mehr als Titel und Lied? Da gab es eine kleine Tendenz der generell der Journalisten, Mitte links zu sein. Bei SRF ein ganz klein wenig, noch mehr gegen Mitte links als bei den anderen. Aber das ist ja logisch. Also die Regierung, die Macht, die Mächtigen, die Wirtschaft, das ist Mitte rechts. Also müssen ja eigentlich die Journalisten in der Mitte links angesiedelt sein, wenn sie ihre Aufgabe als Kritiker der Machtstrukturen, der Machtmechanismen auch wahrnehmen wollen. Alles andere ist dann Propaganda. Und da ist natürlich ein Problem, dass wir heute viele Journalisten haben, die bei diesem Job, der nicht unbedingt wahnsinnig gut bezahlt ist, der extrem viel Engagement verlangt, Überstunden, die niemand bezahlt, etc., dass die dann öfters auch die Seite wechseln. Also wir haben heute breit ausgebaute Lobbying-Strukturen, Kommunikationsstrukturen. Jedes Bundesamt, natürlich die großen Konzerne ohnehin, haben ihre Lobbyisten, ihre Kommunikationsfachleute, die auf allen Kanälen schießen. Die haben dann auch eine Ethikkommission, die im Wesentlichen die schwarzen Flecke der Firma reinwäscht. Mit Ethik hat das relativ wenig zu tun. Aber da sind Profis am Drücker, die sehr oft auch eigentlich Journalisten, Journalistinnen waren. Da verdienen sie dann das Doppelte. Aber ihre Aufgabe ist dann natürlich dort eine ganz andere.
Eine große Gefahr für den guten, hintergründigen, kritischen Journalismus, der besteht im Moment und im Moment debattiert zum ersten Mal auch ein Großteil der Bevölkerung über die Zukunft der Medien wegen der sogenannten No-Bilag-Initiative, die die Radio- und Fernsehgebühren für die öffentlichen Radios und Fernsehen abschaffen will. Dabei betroffen am meisten natürlich die SRG, aber auch viele kleine wie Radio Rabe. Wie ist denn Ihre persönliche Haltung zu diesem Thema?
Im Film kommt ja die No-Bilag-Debatte nicht vor. Also das wäre ein eigenes filmisches Thema gewesen. Ich nehme mal an, jemand ist jetzt auch am Drehen. Ich ganz persönlich, ja, es ist ja völlig klar, also ich werde diese Initiative ablehnen. Eine Institution zu haben, die SRG, SSR im Lande, die nicht ein Staatsfernsehen, ein Staatsradio macht, das stimmt eben überhaupt nicht, sondern sie ist, das ist die Definition, sie ist ein Verein und dieser ist staatlich garantiert unabhängig. Und um diese Unabhängigkeit müssen wir kämpfen. Und es ist ganz klar, das wird auch oft vernachlässigt in der Debatte, wenn No Bilag angenommen würde, dann wird nicht nur der SRG, SSR das finanzielle Substrat entzogen, sondern, das steht ja auch drin, der Staat darf nie mehr Gebühren erheben, um so etwas zu finanzieren und diese Lizenzen müssen versteigert werden. Ja, wer kauft die? Kauft dann Radio Rabe so eine Lizenz? Habt ihr das Geld? Würde ich mal bezweifeln, ich habe es auch nicht. Also es ist ganz klar, welche Player dann weiter zum Zug kommen. Ich meine, wenn man sieht, wie sich jetzt Tamedia mit Goldbach Medien zusammenschließt, also die aufkauft, es gibt immer größere Machtkonglomerate und die sind natürlich in Warteposition. Viele Leute sind sich auch nicht bewusst, dass es eben nicht nur das Fernsehen betrifft, sondern auch Radio, auch die privaten Radios zum Teil. Ja, und die No-Bilag-Abstimmung ist eigentlich auch eine Grundabstimmung über Solidarität in unserem Lande. Also die Gebührenanteile fließen zu größeren Stücken in die Romandie, ins Tessin, aber auch ins Graubünden, wo auch noch eine rätoromanische Bevölkerung existiert. Dieser Zusammenhalt, diese Willensnation Schweiz, wir sind ja schon ein kurliges Land mit diesen vier Sprachen, die braucht eben so eine Ebene, wo man sich findet, wo man sich einfindet. Und ganz viele dieser Plattformen würden nie mehr existieren, weil sie kommerziell völlig uninteressant sind.
Schauen wir ganz zum Schluss noch in die Zukunft und hören wir mal, was Konstantin Seibt über das Wesen des Journalismus zu sagen hat.
Ich glaube, Fakten sind eigentlich nur der Rohstoff für Geschichten. Und wie jeder Rohstoff sind sie allein klar Dreck. Du musst sie verbinden zu einer Geschichte, die Sinn macht. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe vom Journalismus, die Leute mit der Welt zu versöhnen, indem sie einen Sinn bekommt. Weil, wie Hannah Arendt mal geschrieben hat, eine Geschichte ist eigentlich die Möglichkeit, sich mit der Wirklichkeit zu versöhnen.
Konstantin Seibt wird auch porträtiert neben dem Bund, dem Echo der Zeit, Watson, nämlich Konstantin Seibt und Christoph Moser mit ihrem neuen Projekt Republik, das jetzt gerade gestartet ist, also auch fast parallel zum Filmstart von Die vierte Gewalt. Sie haben mit einem Crowdfunding ganz viele Leute gefunden, die in den Journalismus 240 Franken pro Jahr investieren wollen. Jetzt ist das Online-Magazin da, aber hinter einer Paywall, also nur wer zahlt, kann es dann auch genießen. Was denken Sie über, ist die Republik so ein Zukunftsmodell für den Journalismus?
Die Republik ist sicher ein Zukunftsmodell von vielen. Ich glaube, es braucht vermehrt glaubwürdige Portale, also Leute, die sich bewusst sind, dass Haltung wichtig ist im Journalismus, die auch immer wieder kommunizieren, wieso sie etwas berichten und wieso sie so und nicht anders darüber berichten, die aber auch kommunizieren, wieso sie über etwas nicht berichten, die ihre Leser und Leserinnen auch in Ruhe lassen, weil dieses Zugemülltwerden mit Unbedeutsamem und Schrott, da haben, glaube ich, auch einige Leute genug davon. Ich glaube schon, es gibt da eine Öffnung auch dieses Markts. Es gibt auf der einen Seite jetzt diese Verdichtungsprozesse in den großen Verlagshäusern. Es gibt immer mehr Zusammenschlüsse. Also neuerdings hat man ja auch erfahren, dass AZ Medien und NZZ zusammengehen. Die Gefahr ist, dass da nur noch Einheitsbrei ist auf allen Portalen. Auf der anderen Seite gibt es eben heute über das Internet auch die Möglichkeit, relativ einfach zu publizieren. Jeder kann publizieren, jeder ist ein Publizist. Und wenn man es schafft, glaubwürdig zu sein, dann wird man auch seine Leserinnen und Leser finden, denke ich, ganz klar. Ein Problem ist sicher natürlich, dass Republik ja auch, die haben jetzt im Moment, glaube ich, so um die 16.000, 17.000 Abonnenten, Abonnentinnen. Das ist natürlich nicht ein sogenanntes Leitmedium, wie man sagt. Also das ist die Gefahr vielleicht auch, dass es eine weitere Bubble ist. Wir alle leben in diesen Bubbles. Wir haben unsere Facebook-Freunde und dann lesen wir vielleicht noch den Beobachter oder gar nichts mehr oder lesen nur 20 Minuten. Das ist das Fatalste. Die Gefahr besteht natürlich, dass die Republik zwar eine wichtige Stimme ist, aber nur von denjenigen Leuten gelesen wird, die ohnehin irgendwie auf einer gewissen Linie sind. Aber ich glaube schon, die Republik hat es bis jetzt geschafft, eigentlich auch eine relativ breite Resonanz auch quer durch die politische Landschaft zu finden. Und ich bin jetzt einfach gespannt, wie es weitergeht. Also da, um ein Urteil zu fällen, ist noch viel zu früh. Aber ich traue diesen Leuten wirklich etwas zu. Vielleicht noch ganz kurz etwas zum Medium Radio. Also wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, bei Rabe ein Interview zu machen mit Ihnen. Radio finde ich eine super Möglichkeit, auch um Informationen zu vermitteln. Einerseits hat man die Möglichkeit, mit Originaltönen zu schaffen, Geräusche, Ausschnitte aus einem Film zum Beispiel, wie Sie sie gehört haben. Das schafft einen ganz anderen emotionalen Zugang zur Welt. Und Radio hat noch etwas ganz Tolles, also die visuellen Medien. Und wir sind heute wahnsinnig mit visuellen Medien konfrontiert. Die werden immer schreierischer, und weil Unauffälligkeit, das kann sich in dieser Branche niemand leisten. Aber Radio kann nicht schreien, weil wenn Sie mich anschreien am Radio, dann stelle ich ab. Klar macht man auch ein bisschen Jingles und so und versucht auch ein bisschen Elan auf den Sender zu bringen, damit die Leute nicht einschlafen. Aber letztlich ist Radio in einer Differenziertheit unterwegs, die eben auch mit unserem Ohr zu tun hat, was anders funktioniert als das Auge. Also ich liebe Radio.
Sagt Dieter Fahrer, Filmemacher und Regisseur des Films «Die vierte Gewalt». Der Film über die Schweizer Medienbranche läuft ab dem 8. Februar im Kino. Zusätzliche Infos zum Film inklusive Trailer gibt's wie immer auf unserer Homepage.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Montag, den 29. Januar. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Dienstag, dann unter anderem mit einem Beitrag zu männlichen Lehrkräften in Primarschulen, die leider nach wie vor stark in der Unterzahl sind. Also die männlichen Lehrkräfte, nicht die Primarschulen. Beigetragen zu dieser Sendung hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Voits. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.